Es ist Samstag, der 10. Oktober 1981. Aus allen Richtungen strömen Menschen in den Bonner Hofgarten. Viele tragen selbstgemalte Schilder oder Transparente. Bonn ist noch Bundeshauptstadt. Nur wenige hundert Meter entfernt tagen Parlament und Regierung. Heute versammeln sich hier mehr als 300.000 Menschen, um gegen atomare Aufrüstung und den NATO-Doppelbeschluss zu protestieren. Zu den OrganisatorInnen gehören kirchliche Friedensgruppen, evangelische Initiativen, ökumenische Netzwerke. Der Aufruf zur Demonstration ist wenige Monate zuvor im Umfeld des Deutschen Evangelischen Kirchentags entstanden. Viele der Menschen hier verstehen ihren Protest nicht nur als politisches Statement, sondern als Glaubenszeugnis. Der Hofgarten wird an diesem Tag zu einem politischen und zugleich moralischen Raum. Die Kirchen stehen nicht am Rand, sie sind Teil der Bewegung, sichtbar, hörbar und mitten im Zentrum der damaligen Macht. 1981 stehen Kirchen im Bonner Hofgarten mitten in der Friedensbewegung. Frieden ist öffentliches Thema, politisch, theologisch, sichtbar. Heute ist das Ringen um Frieden durch die Kirchen oft anders, aber nicht weniger wichtig. Die Fragen sind komplizierter geworden, die Antworten auch. Was heißt es heute, Frieden christlich-ethisch zu denken? Welche Orientierung gibt die Friedensdenkschrift der EKD? Und wie politisch ist die Kirche heute? Darüber spreche ich mit Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin. Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stümkel. Hallo, Friederike Krippner.
Guten Tag, Frau Stümkel.
Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für Mission nehmen.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Ende 2025 hat die Evangelische Kirche Deutschland eine neue, umfangreiche friedensethische Denkschrift vorgelegt. Sie haben daran ja mitgearbeitet. Was war Ihr persönlicher Zugang und warum war es Ihnen denn wichtig, sich dabei einzubringen?
Also mein erster Zugang ist natürlich der, dass ich als Akademiedirektorin ganz viel Diskursarbeit mache und das Thema Frieden bei uns auch schon ganz lange angesiedelt ist. Ein anderer ganz interessanter ist, dass ich 2007, in der Zeit, in der die vorherige Denkschrift erschienen ist, bei einem der Hauptautoren, Hans-Richard Reuter, unter anderem zu diesem Thema mein Examen gemacht habe. Das heißt, das Thema beschäftigt mich wirklich auch schon ganz lange. Und es war für mich wirklich eine sehr spannende Möglichkeit, sich jetzt auch nochmal ganz intensiv und über einen längeren Zeitraum mit einem Thema, ja, sowohl theologisch auseinanderzusetzen, aber eben auch der Grundlage, wie wir es gemacht haben, nämlich mit ganz vielen Konsultationen und so weiter, auch wirklich diese Diskursarbeit nochmal in den Vordergrund zu rücken.
Sie haben es gerade schon ein bisschen gesagt, das ist eine ziemlich umfangreiche Geschichte geworden. Aber was ist denn aus Ihrer Sicht der zentrale Impuls? Können Sie den in einem Satz zusammenfassen?
Der Impuls ist, dass wir auf den Frieden hindenken. Also das ist, glaube ich, wirklich das Spannende sozusagen daran ist, dass wir im Moment eigentlich eine Diskurskultur haben oder überhaupt eine politische Gesamtgemengelage, in der wir vor allen Dingen über den Krieg reden. Und die Grundhaltung dieser Denkschrift ist die, auf den Frieden hin zu denken. Aber in der komplexen Wirklichkeit und auch in der gewaltvollen Wirklichkeit, in der wir gerade leben.
Die Friedensdenkschrift der EKD 2025 verlinke ich in den Shownotes. In dem Zusammenhang ist ja in der Denkschrift immer wieder auch von einem gerechten Frieden die Rede. Können Sie mir das Konzept, das sich dahinter verbirgt, vielleicht noch ein bisschen erläutern? Oder was ist denn der Unterschied zu, überspitzt gesagt, einem herkömmlichen Frieden?
Ja, also indem man diesen Begriff gerechter Friede, das ist einer, den haben wir sozusagen von den Katholiken übernommen und dann ökumenisch ist der zusammengedacht worden und ist auch schon eben in dieser Friedensdenkschrift 2007 der Titel. Das heißt, das ist wirklich, glaube ich, ein ökumenisches Denken darüber, was Frieden eigentlich ist und das ist eine Präzision. Und es bringt eben zwei Begriffe zusammen, die, wenn man sich auch die biblischen Texte anschaut, ganz eng zusammengehören, nämlich Frieden. Könnte man zunächst denken, ist einfach die Abwesenheit von Gewalt. Das ist aber eben nicht, sondern wenn wir uns die Friedensvision auch biblischen anschauen, dann ist das ist ein ganz umfassender Frieden, der eben Gerechtigkeit mitdenkt. Und dieser Begriff gerechter Frieden denkt eben genau das zusammen, nämlich Gerechtigkeit und Frieden. Jetzt ist der besondere Clou daran auch, ich glaube, das muss man so theologiegeschichtlich sich auch nochmal anschauen, dass eigentlich mit der konstantinischen Wende
Mit der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert wurde das Christentum von einer verfolgten Minderheit zur staatlich privilegierten Religion im Römischen Reich. Einen Link für mehr Infos packe ich in die Shownotes.
Also in dem Moment, in dem Christen auf einmal auch politische Verantwortung, aber auch Verantwortung beispielsweise Militär übernehmen konnten oder mussten, je nachdem, wie man es sieht. In dem Moment fangen Theologen oder Kirchenleute an, über den gerechten Krieg nachzudenken. Also wenn man an Augustinus denkt, dann gibt es diesen Begriff des gerechten Krieges.
Augustinus wurde 354 geboren und gilt als ein bedeutender Kirchenlehrer des Christentums. Im Zuge der konstantinischen Wende kam es zu Debatten darüber, wie ChristInnen im Staat und Militär zu leben hätten. In diesem Kontext entwickelte er die Theorie des gerechten Krieges. Ein Link für mehr Infos packe ich in die Shownotes.
Und das zieht sich eigentlich durch, muss man sagen, bis nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem dann man auch ökumenisch sagt, gerechten Krieg gibt es nicht. Und das ist sozusagen der zweite Strang, dass man natürlich damit etwas aufgreift, was so geistesgeschichtlich, aber auch eben theologiegeschichtlich ganz, ganz prägend war, nämlich die Idee des gerechten Krieges, umbildet eben in eine Vision, die Richtung Frieden denkt, also die nicht vom Krieg her denkt, sondern die Richtung Frieden denkt und eben ganz deutlich macht, einen gerechten Krieg, selbst ein Krieg, der ein Verteidigungskrieg ist, kann kein gerechter Krieg sein, weil Krieg nie gerecht ist.
Da sind wir auch schon ganz tief drin, weil die Denkschrift setzt sich ja vor allen Dingen auch mit der Spannung zwischen diesem Ideal der Gewaltfreiheit, aber eben auch der Realität militärischer Gewalt auseinander. Und wie geht die Denkschrift denn damit um?
Ja, also zunächst, glaube ich, muss man sagen, dass wir mit der Bergpredigt, aber auch in Jesus ja sehr gewaltvollem Tod, aber in der gesamten Kreuzestheologie, eine ganz klare Botschaft der Gewaltlosigkeit haben. Und das ist sehr stark und das ist auch sehr radikal. Und auf der anderen Seite muss man aber, wenn man die biblischen Texte sich anschaut, feststellen, dass erstens Jesus das in einer gewaltvollen Welt denkt, dass aber zweitens wir eine ganze Menge an Geboten und auch Ideen haben, die mit dieser Gewaltlosigkeit mindestens in eine Spannung treten können. Und diese Spannung ist in der Denkschrift, glaube ich, sehr stark aufgenommen worden. Ich will das mal konkretisieren. Wir haben in der Bergpredigt einerseits die ganz klare Botschaft der Gewaltlosigkeit, der Feindesliebe. Wir haben aber auch die Nächstenliebe. So, und wenn ich mir das anschaue, dann muss das überhaupt nicht, aber kann es durchaus in einer Spannung stehen. Und zwar gerade dann nochmal, wenn ich mir das Ganze jetzt mal übertrage auf eine staatliche Ebene. Was heißt denn eigentlich Feindesliebe und was heißt Nächstenliebe, wenn ich einen völkerrechtswidrigen Angriff habe, wie wir ihn gerade in Europa haben, von Russland auf die Ukraine? Und da kann eben das Schutzgebot, das in der Nächstenliebe zum Ausdruck kommt, durchaus in eine Konkurrenz oder jedenfalls in eine sehr starke Spannung zu diesem Primat der Gewaltfreiheit gehen.
Wenn von einem Primat der Gewaltfreiheit die Rede ist, bedeutet das, Gewaltfreiheit hat grundsätzlich Vorrang vor Gewalt.
So, und das ist erstmal so eine Grundspannung, die diese Denkschrift sehr durchzieht. Und sie nimmt die Wirklichkeit in ihrer ganzen, die politische Wirklichkeit auch in ihrer ganzen Komplexität sehr ernst und fragt immer wieder, was heißt eigentlich Frieden schaffen und für Frieden sorgen in einer so gewaltvollen Welt, in einer noch unerlösten Welt, in der wir leben. Und das ist erstmal so der Grundtenor, der sich da durchzieht.
Und was heißt das?
Das heißt dann, wenn man es jeweils runterbricht, wir können bei der Ukraine anfangen, wir könnten auch zu ganz anderen Orten kommen. Also das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, das ist ja überhaupt keine, also Krieg gibt es nicht nur in Europa. Es ist uns auf einmal ganz, ganz nah geworden damit. Aber die meisten gewaltvollen Konflikte finden in Subsahara-Afrika statt, muss man einfach auch mal feststellen. Ja, also wir haben sozusagen einen sehr deutschen, europäischen Blick dann auch darauf. Aber ich nehme trotzdem jetzt mal dieses Beispiel. Eine der großen Fragen, an denen sich das entzündet hat, waren ja die Waffenlieferungen. Mhm. Also das war, glaube ich, schon etwas, wo man sagen kann, als es auf einmal um die Frage ging, soll Deutschland der Ukraine Waffen liefern, ja oder nein? Das war eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die allerdings, die Zustimmungswerte waren ziemlich hoch, muss man sagen. Und zwar aber innerkirchlich eine sehr große Debatte, ist das ethisch zu vertreten, ja oder nein. So, und wenn ich einen grundsätzlich komplett gewaltlosen Weg mir anschaue, dann müsste ich natürlich sagen, nein, wir liefern keine Waffen, natürlich nicht. Aber was passiert dann mit dem Schutz? Mhm. So, und jetzt kommt da aber ganz, jetzt wird es noch komplexer, weil man ja erstmal fragen muss auch, werden eigentlich Waffen einem Frieden am Ende dienen? Also wird das dazu führen? Ja oder nein? Ja, also es sind sozusagen sehr viele Fragen, die sich daran stellen. Und was heißt das jetzt ethischerseits? Also angesichts dieser Spannung zwischen Gewaltlosigkeit und andererseits dem Schutz auch des Nächsten kann man, so sagt jedenfalls die Denkschrift, nicht zu dem grundsätzlichen Schluss kommen, dass Waffenlieferungen ethisch immer geboten sind. Aber unter der Abwägung all dessen, und das sind dann politische Abwägungen auch, dessen, was auf dem Spiel steht, können Waffenlieferungen ethisch legitim sein. Das ist zum Beispiel die Komplexität, mit der das dort ausgedrückt wird. Und jetzt kann man sagen, ah, das ist ja irgendwie sehr weich, weil es braucht dann ja immer noch der Einzelfallabwägung. Es ist nicht so klar und nicht so deutlich, wie wir uns das vielleicht wünschen. Und doch glaube ich, dass das eine letztlich die einzige Antwort ist, die man geben kann, weil man eben nicht einfach sagen kann, ja, Waffenlieferung ist immer genau das Richtige, natürlich. Aber ich glaube, wenn man sich die Situation in der Ukraine anguckt und die Situation, in der wie Russland auch als ja letztlich wirklich wichtiger Baustein von, spricht einiges dafür, dass Waffenlieferungen an der Stelle richtig sind, auch ethisch zu legitimieren sind.
So wie eben auch eine Verteidigung, also eine Anwendung von Gewalt für Verteidigung ethisch korrekt wäre. Weil das geht ja damit zusammen.
Genau, also man muss ja jetzt mal die, also grundsätzlich, das ist auch eine Tradition, in die wir uns ganz klar reinschreiben, sagt auch schon vorher die Friedensethik, also sagt zumindest diese Denkschrift 2007 ganz deutlich, dass die ja auch eine EKD-Denkschrift war, gegen Gewalt als Ultima Ratio, also dann, wenn alle anderen Mittel erschöpft sind. Und dann wird man in der Regel sagen müssen, dann, wenn wirklich der Krieg vor der Tür ist, dann sind alle anderen Mittel erschöpft, ja. Gegen Gewalt in einem sehr engen Maße, die ist ethisch legitim. Denn man muss es ja jetzt mal weiterdenken, was würde das andere heißen? Das würde heißen, wir sagen dem Aggressor einfach, ja, komm herein. So, und wir würden dem Ganzen nur mit zivilen, ich sage jetzt an dieser Stelle tatsächlich bewusst, nur mit zivilen Widerstand entgegentreten. Die Beispiele dessen, dass das funktioniert in einem wirklich internationalen Konflikt, die müssen noch erbracht werden. Also, dass es wirklich allgemein funktioniert. Es gibt Beispiele der Intervention, auf die wird auch zu Recht immer wieder verwiesen, aber sozusagen ein Beispiel eines internationalen, also wenn ein Angriffskrieg da ist und allein auf zivilen Widerstand zu setzen, dieses Beispiel steht noch aus. So, und in so einer Situation zu sagen, genau, wäre es auf jeden Fall richtig oder ethisch zu legitimieren, dass es Gegengewalt gibt. Und jetzt ist aber ja die Frage, die sich eben daran stellt, wie weit geht das? Ja, also ist es eben auch, Waffenlieferungen sind ja nochmal was anderes. Wir sind ja nicht der direkt angegriffene Staat. Deshalb muss man das, glaube ich, eben schon in diesen Abstufungen wahrnehmen. Aber in diesem Fall, ja, in dem sozusagen auch in den Koalitionen, die es gibt, in den Fragen, was das auch für NATO-Staaten heißt, wenn die Angriffe nochmal weitergehen, in diesen Koalitionen, glaube ich, kann man sagen, spricht einiges dafür, dass es ethisch legitim ist, ja.
Genau, eben habe ich so ein bisschen hingesagt. Jetzt haben Sie auch gesagt, das stimmt, wir sind ja in dem Fall nicht direkt angegriffen. Trotzdem, wir sprechen ja jetzt über diesen Krieg in Europa, weil er uns eben so nah ist, rein räumlich, aber auch vielleicht dadurch auch emotional. Es gibt ja die politische Forderung, dass Deutschland kriegstüchtig werden müsse, damit wir uns auf diese neue Realität einstellen. Und die Denkschrift setzt dem ja bewusst die Forderung nach der Friedenstüchtigkeit entgegen. Warum und was meint das denn genau?
Das meint zunächst mal, dass weder die Sicherheitslogik gegen die Friedenslogik noch die Friedenslogik gegen die Sicherheitslogik ausgespielt werden sollte. So zumindest denkt es die Denkschrift. Mhm. Und jetzt will ich, das ist ja jetzt nochmal sehr theoretisch, aber was heißt es dann im Einzelnen? Also wir haben in Deutschland, würde ich sagen, im Moment schon eine Situation, in der wir auch in der Sprache und in unserem Denken eine gewisse Militarisierung haben. Der Begriff Kriegstüchtigkeit würde aus meiner Sicht auch darunter fallen. Er ist in einem sehr engen Maße, so steht es auch in der Denkschrift, verständlich, nämlich dann in einem Fachbegriff, in dem es sozusagen heißt, in ganz militärischen Kontexten, was heißt kriegstüchtig? Ja, das ist erstmal ein militärischer Fachbegriff.
Wenn du mehr zum Thema Kriegstüchtigkeit im militärischen Kontext erfahren möchtest, einen Link packe ich in die Shownotes.
Völlig legitim, ja, jede Sphäre hat ihre eigene Sprache. Aber ist es wirklich sinnvoll, das so in den politischen Raum reinzunehmen? Diese Frage stellt die Denkschrift. Das ist das eine. Und da wäre es aus unserer Sicht in der Vision eines gerechten Friedens sehr viel besser, von Friedenstüchtigkeit zu gehen. Und das, jetzt kommt die Friedenslogik rein, das wäre die Friedenslogik. Aber in die integriert gehört durchaus eine Sicherheitslogik. Weil die Denkschrift nämlich durchaus sagt, damit ein Staat garantieren kann, also die Schutzaufgabe des Staates für die Bürgerinnen und Bürger ist sehr ernst zu nehmen. Und damit die garantiert werden kann, gehört dazu auch, und da ist das auch ganz relevant, die Möglichkeit der militärischen Verteidigung. So, dazu gehört aber eben nicht alleine die Möglichkeit der militärischen Verteidigung, die gewährleistet werden muss und wo man, glaube ich, schon sagen kann, dass sich Deutschland, wie auch andere europäische Staaten, sehr stark auf einen Bündnispartner verlassen haben, der, das muss man auch realpolitisch sagen, uns gerade verloren geht, nämlich die USA, dass in dieser Situation Investitionen ins Militär durchaus folgerichtig sind, sowohl ökonomisch als auch personell. Aber das darf nicht verschleiern, dass mit Militär alleine nirgendwo Frieden geschaffen wird. Das heißt, erstens geht es darum, oder zweitens, militärische Intervention ist sozusagen eine Möglichkeit oder militärische Aufrüstung. Dazu gehört übrigens auch immer, dass man die Abrüstung mitdenken muss. Das wäre auch eine Kritik, die ich hätte. Über Abrüstung wird gerade überhaupt gar nicht geredet. Zum Zweiten gehört aber dazu auch, dass man eine Bevölkerung in verschiedenen Hinsichten resilient macht. Dazu gehört beispielsweise Katastrophenschutz. Dazu gehört aber auch drittens so etwas wie Friedensbildung. Also die Frage eigentlich, wie gelingt es uns eigentlich, jenseits rein militärischer Logiken, Menschen zum Frieden zu bewegen? Das wäre ein dritter Baustein. Und ein vierter Baustein, das ist auch etwas, was so ein bisschen als Metaebene die ganze Denkschrift durchzieht, ist, dass, wenn wir von gerechten Frieden reden, der Demokratie nochmal eine besondere Aufgabe zukommt. Warum ist das so? Ich habe eben nur angedeutet, was ist gerechter Frieden? Gerechter Frieden ist einerseits Schutz vor Gewalt, aber das ist die Denkschrift denkt das so als vier Dimensionen. Und einer davon ist Schutz vor Gewalt. Das wäre sozusagen in diesem Bereich wirklich Verteidigung, über den wir eben auch schon mal gesprochen haben. Dazu gehört aber eben auch die Förderung von Freiheit. Dazu gehört der Abbau von Ungleichheiten. Und dazu gehört eine Friedensstiftung, Förderung von Pluralität oder Organisation von Pluralität. So, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu der Frage, warum sind Demokratien aus unserer Sicht schon das Ideal für einen gerechten Frieden? Man kann sich durchaus vorstellen, dass ein autoritärer Staat beispielsweise es ihm gelingt, den Schutz des Leib und Lebens seiner Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. China tut genau das. Man kann sich auch vorstellen, sogar, dass der Abbau von Ungleichheiten verfolgt wird, ja, beispielsweise durch wirtschaftliche Prosperität. Aber sie werden in einem autoritären Staat weniger deutlich so etwas sehen wie beispielsweise die Förderung von Pluralität oder auch die Förderung von Freiheit. So, und das heißt, von einem gerechten Frieden her ist die Demokratie in all ihren Schwächen, die sie hat, ein Ideal. Und das kommt, jetzt komme ich zurück auf den vierten Punkt, der mir einfach nochmal richtig wichtig ist an dieser Stelle. Zum gerechten Frieden gehört auch, dass wir uns gegen die Attacken auf Demokratien wehren. Ja, hybride Kriegsführung ist wirklich eines der Probleme, das wir haben.
Okay, was genau ist denn hybride Kriegsführung? Hintergrundcheck. Es gibt keine allgemein anerkannte Definition von hybrider Kriegsführung. Der Terminus dient eher als eine Art Sammelbegriff für unterschiedliche Mittel, die in Konflikten miteinander kombiniert und häufig gleichzeitig eingesetzt werden. Dazu gehören militärische Gewalt, aber auch Desinformation, Cyberangriffe, Zerstörung kritischer Infrastruktur, wirtschaftlicher Druck oder politische Einflussnahme. Ziel ist es, Gesellschaften zu verunsichern, zu spalten und zu destabilisieren. Oft so, dass unklar bleibt, wer eigentlich verantwortlich ist. Gerade weil diese Form der Kriegsführung nicht immer offen als Krieg erkennbar ist, stellt sie Demokratien und die internationale Gemeinschaft vor große ethische und politische Herausforderungen. Für noch mehr Infos, klick auf die Links in den Shownotes.
Und das wäre sozusagen nochmal ein vierter Punkt. So, und wenn man das jetzt alles sieht, dann sieht man, dass Verteidigung ein Punkt ist. Und bei dem reden wir gerade auch aus guten Gründen gesellschaftlich sehr viel. Aber die Denkschrift hat ein starkes Plädoyer dafür, das, was friedensstiftend ist, was friedensfördernd ist, in seiner Gesamtheit auch wahrzunehmen.
Das heißt, Gewalt in einem sehr geregelten Maße oder eingehegtem Maße ist schon Teil dessen. Nun ist es aber natürlich auch so, wer Gewalt ausübt, macht sich in gewisser Weise ja immer auch schuldig. Inwiefern denkt denn die Friedensethik die Themen Schuld, Vergebung und vielleicht Versöhnung mit?
Alle drei Punkte sind ein ganz wichtiger Punkt. Auch nochmal der Begriff der Sünde spielt eine große Rolle. Bei der Schuld finde ich ganz wichtig, und das ist auch das, wie wir es sozusagen dann nochmal auffächern, es gibt verschiedene Dimensionen der Schuld. Es gibt eine juristische Form der Schuld, es gibt eine ethische Form der Schuld und es gibt vielleicht auch nochmal eine theologisch-geistliche Form der Schuld. Und wenn wir uns Soldatinnen und Soldaten angucken, die als, deshalb ist mir nochmal wichtig, Gewalt im begrenzten Maße eigentlich wirklich nur als Gegengewalt. Das finde ich ganz wichtig. Also der Begriff Gegengewalt wäre an der Stelle wirklich relevant und der ist auch hervorzuheben, ja, weil also ein Angriff ist nie richtig, auch nicht rechtlich und nicht ethisch so. Aber wenn wir uns also angucken, diese Situation, dann kann es durchaus sein, dass auch im Rahmen der Denkschrift sagen, diese Form der Gegengewalt, die beispielsweise ein Soldat ausübt, ist juristisch sowieso legitim und kann auch ethisch legitim sein. Aber es befreit nie vor der Schuld, die man hat in einem theologischen Sinn, nie von der Schuld, die man, ja, mit der man auch vor seinem Schöpfer tritt, mal theologisch gesprochen. Und das haben wir sozusagen in dem Begriff der Sünde auch nochmal gefasst. Und ich glaube, das ist auch deshalb wichtig, weil wir auch wissen, dass Soldatinnen und Soldaten genau diese Schuld auch empfinden, auch wenn sie wissen, sie haben richtig gehandelt. Das wissen wir von der Militärseelsorge beispielsweise, gibt es das Gefühl der Schuld. Und das auch ernst zu nehmen, theologisch finde ich sehr relevant. Genau, das ist so der eine Punkt, der wichtig ist. Sie haben ja aber noch weitere Aspekte genannt. Genau, vielleicht noch einen Nachsatz dazu. Schuld ist aber ja nicht nur in der Situation denkbar. Ich kann mich auch schuldig machen, indem ich nichts tue. Also das ist sozusagen nochmal die andere Seite. Wir reden von der Schuld des Soldaten, der Soldatin. Aber indem ich eine pazifistische Position vertrete und beispielsweise sage, ich bin absolut dagegen, dass wir dort helfen. Ich bin dagegen, militärische Gegengewalt auszuüben. Ich finde, das ist eine theologisch nachvollziehbare und auch stringente Argumentation. Und trotzdem ist auch die aus meiner Sicht nicht frei von Schuld. Und auch das muss man sehen. Also das sozusagen schuldig kann man in verschiedenen Hinsichten werden. Mhm. So. Dann hatten Sie ja jetzt aber nochmal gefragt, auch nach der Versöhnung. Und Versöhnungsarbeit ist ja auch ein identitätsstiftender und relevanter evangelischer Friedensarbeit. Und auch das durchzieht sozusagen auf Metaebene, es kommt immer wieder vor, sozusagen, wie wichtig diese Versöhnungsarbeit ist und wie komplex sie auch ist. Übrigens auch in Bezug auf den gerechten Frieden. Auch da gibt es sozusagen nochmal einen Passus dazu, dass Versöhnungsarbeit, die verschiedenen Dimensionen des gerechten Friedens, die ich eben genannt habe, unter Umständen nicht zu jeder Zeit gleich bearbeiten kann, sondern dass es sozusagen ein Prozess ist, auf den man hinarbeitet, aber dass im Sinne einer Versöhnung beispielsweise es auch notwendig sein kann, manche Aspekte erstmal ruhen zu lassen. Ja, das ist teilweise schwer zu ertragen, ja, weil sozusagen man diese Gerechtigkeit erreichen möchte. Aber beispielsweise kann es Momente geben, wo die Förderung von Pluralität vielleicht nicht ganz oben aufliegt, sondern im Sinne von Versöhnungsarbeit man erstmal sozusagen schaut, was ist da möglich.
In der Friedensdenkschrift ist ja von neuen Formen von Gewalt die Rede, also unter anderem eben auch die hybride Kriegsführung, die sich ja klassischen Kategorien von Krieg und Frieden entzieht, weil sie mit Desinformation oder Cyberangriffen oder wirtschaftlichem Druck arbeitet. Was bedeutet denn das für die christliche Friedensethik? Was muss dabei bedacht werden? Das ist ja eine völlig neue Form.
Das haben wir eben schon angedeutet, ist der Begriff auch wirklich schwierig, ja, weil wir hybride Kriegsführung auch ganz vieles umfasst, was auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun hat. Also hybride Kriegsführung ist, wenn Tiefseekabel zerschnitten oder demontiert werden und ist aber eben, der Begriff wird auch verwendet, wenn wir über Desinformation reden.
Desinformation bezeichnet gezielt verbreitete, falsche oder irreführende Informationen. Anders als bei einfachen Fehlern geht es dabei darum, Menschen bewusst zu täuschen, Meinungen zu manipulieren oder Misstrauen zu säen. Oft über soziale Medien oder politische Kampagnen.
Was hat das gemeinsam? Das hat gemeinsam, dass es genau das, wie Sie eben sagten, klassische Ideen von Krieg und Frieden unterläuft, weil in aller Regel der Angreifer nicht klar ist. Das ist ganz relevant, anders als bei Terrorismus, wo wir eigentlich eine Bekennerschreiben haben oder jemand sich dazu bekennt, haben wir das bei hybrider Kriegsführung in aller Regel nicht. Es ist ein Unterschied, weil es sich nicht allein auf staatlicher Ebene bezieht, ja, das macht die Intervention so viel schwieriger. Und es bringt eben Sphären zusammen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben zunächst mal. Also beispielsweise die Sphäre der Wirtschaft mit Politik, mit gesellschaftlichen Konfliktlagen, die zunächst eigentlich mal getrennt sind und die dann dort zusammenkommen und deshalb auch Zuständigkeiten. Also man muss ja sehen, auch wie politische Systeme funktionieren. Die Zuständigkeiten sind immer gar nicht ganz klar geklärt. Und deshalb tun wir uns so schwer mit hybrider Kriegsführung. Und was heißt das für die evangelische Kirche? Ich glaube, das heißt eine ganze Menge. Das eine heißt, sich diesen Komplexitäten erstmal bewusst zu werden und das auch in der Friedensbildung zu integrieren. Und beispielsweise auch in den Bildern, in denen wir über Krieg und Frieden reden. Ja, wenn wir uns die biblischen Texte angucken, wenn ich die nochmal aufrufen darf, die ja nur mal unsere Referenz sind, dann sind das ganz andere Kriege. Dann sind das Kriege, die völlig klar sind. Ja, also indem es einen Angreifer und einen Angegriffenen gibt. Ein Volk Israel, was sich verteidigt. Ja, also das ist irgendwie ganz deutlich. Und damit werde ich aber dem, was jetzt teilweise passiert, einfach gar nicht gerecht. Das heißt, es geht schon auch darum, diese Komplexität wahrzunehmen und deshalb auch wahrzunehmen, dass wir anders über Krieg und Frieden reden. Ein zweiter Punkt wäre für mich aber ganz wichtig, dass wir uns nicht in einen Zustand permanenten Krieges hineinreden. Also Desinformation ist noch kein Krieg. Und das ist deshalb relevant und auch als gesellschaftliche Stimmung relevant, weil man natürlich bestimmte Maßnahmen auch damit rechtfertigen könnte, naja, wir befinden uns ja halb schon im Kriegszustand. Ganz ausdrücklich, weil ich an dieser Stelle sage, ist nicht das, was ich gerade sehe.
Kurz zur zeitlichen Einordnung. Friederike Krippner und ich haben im Dezember 2025 miteinander gesprochen.
Aber es ist eine Gefahr, die auf jeden Fall da sein könnte, ja, dass wir sozusagen sagen, alles sozusagen auf eine Antikriegslogik, also gegen Gewaltkriegslogik schon gesellschaftlich ausrichten. Wie gesagt, das ist nicht das, was ich im Moment sehe, aber ich glaube auch, das lohnt hochzuhalten, dass ein hybrider Krieg noch nicht ein Kriegszustand ist, aber dass es trotzdem natürlich ja die Kategorisierung schon mal schwieriger macht. Und dann gibt es ganz praktische Dinge, nämlich, dass wir uns resilient machen müssen, auch als Kirche und auch als einzelne Christen und Christinnen. Und das ist ein Friedensbeitrag gegenüber erstens Desinformation, aber zweitens auch gegenüber Cyberattacken etc. Ja, also wir müssen einfach damit leben und damit umgehen, dass auch wir als Individuen an dieser Stelle gefragt sind.
Es geht auch um Eigenverantwortung, also auch ein Stück weit an der Stelle.
Ganz genau. Und das bedeutet natürlich auch ganz viel für Bildungsarbeit, die für die evangelische Kirche ja wichtig ist. Ne? Also das ist zum Beispiel auch ein Punkt, also eigentlich gehört das in jede evangelische Schule, in jede evangelische Akademie, überall dort, wo wir tätig sind, also auch über diese Fragen der Desinformation und Resilienzen zu sprechen. Und geschieht ja auch an vielen Orten. Aber das ist eine ernsthafte Aufgabe, der wir auch als Kirche nachkommen müssen.
In dem Zusammenhang taucht in der Friedensdenkschrift auch eine Warnung auf vor einfachen Gegensätzen, also wie beispielsweise militärisch und zivil und Krieg und Frieden. Das haben Sie eben auch schon ein bisschen angedeutet. Da würde ich Sie trotzdem noch mal fragen wollen, ist, dass das jetzt so klar benannt wird, auch ein bisschen eine Selbstkritik an manchen kirchlichen Debatten, die Sie vielleicht auch manchmal vorwerfen lassen müssen, dass Sie sich zu schnell auf klare, zweipolige Lager festlegen lassen?
Ja, also auf jeden Fall, also Selbstkritik ist immer gut und glaube ich auch meistens nicht falsch. Ich glaube nicht, dass wir da in der Kirche schlimmer sind als im Rest der Gesellschaft. Das ist aber vielleicht nur ein schwacher Trost. Aber ich merke schon, es ist ja so, es ist ja nicht nur, dass wir diese Denkschrift geschrieben haben, sondern ich bin jetzt mit diesem Thema, also wir sind an der Akademie schon ganz lange, aber mit diesem Thema bin ja auch ich persönlich jetzt, naja, so seit 2,5 Jahren sehr intensiv auch unterwegs in ganz unterschiedlichen Diskursräumen. Aber immer wieder stelle ich fest, und das ist auch eine Kritik an der Denkschrift, die immer wieder geäußert wird, ja, so ungefähr, das ist alles so kompliziert. Und ist nicht unsere Aufgabe, eine einfache Friedensbotschaft zu geben. Und ich verstehe das auch. Es ist natürlich stark. So. Aber ich persönlich sehe gerade unsere Aufgabe darin, diese Komplexität wahrzunehmen und sie eigentlich entgegen der gesellschaftlichen Trends, so würde ich es nämlich sagen, auch aufzudröseln. Also ich sehe gerade, wenn ich mir den politischen Raum anschaue, schon auch eine gewisse Tendenz sehr auf Aufrüstung als Lösung für alles. Und jetzt können wir auch den Umweltschutz sozusagen dem unterordnen. Und wir müssen also Wirtschaft, Krieg, ja, also Militär. Das sind sozusagen schon Rhetoriken, die ich teilweise jedenfalls feststelle. Und dem, glaube ich, lohnt es sich, komplex zu nähern. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch sagen, dass ich kirchlicherseits immer wieder höre, das ist alles so hoffnungslos und diese Denkschrift ist nicht visionär genug und sie stellt den Frieden nicht genügend in den Mittelpunkt. Und dem würde ich mich auch verwehren, weil ich eben sagen würde, das ist häufig etwas, also ganz oft höre ich so, wir wollen von der Seitenlinie dabei sein. Aber wir haben doch Christinnen und Christen in Verantwortungsposition. Wir haben doch als Kirche auch eine politische Verantwortung. Und da muss ich die politischen Komplexitäten, die nun mal da sind, auch ernst nehmen. Das heißt, womit wir mit diesem Büchlein von 144 Seiten werben, ist eigentlich, sich mal auf diese Argumentation einzulassen und zu schauen, wie kann man eigentlich so eine theologische Debattenlage mit einer politischen in Verbindung bringen.
Da schließe ich tatsächlich mal die Frage an, welche Rolle möchte die Kirche mit dieser Friedensdenkschrift denn einnehmen und an wen richtet sie sich denn eigentlich? Möchte sie beraten oder mahnen und wenn ja, wen?
Also ich glaube, mahnen möchte sie wirklich gar nicht. Das ist nicht die Denkrichtung, sondern ich glaube, sie möchte oder die Zielgruppe ist Menschen, die in Verantwortung für Frieden sorgen können. Und das meint erstmal alle Christinnen und Christen, weil das an ihren je eigenen Positionen ihre Verantwortung ist. Denn das, würde ich auch mal sagen, im Zentrum der christlichen Botschaft steht der Frieden. Also insofern betrifft das erstmal alle. Und in der Denkschrift hat sozusagen, die hat erstmal eine grundsätzliche Zielrichtung auf Gewissensbildung und ist in dem Sinne, würde ich sagen, auch eine sehr protestantische Denkschrift, weil diese Idee der Gewissensbildung eine sehr protestantische Idee ist. Und insofern versucht sie, also gerade diese ersten Kapitel sind immer so aufgebaut, dass sie erstmal versuchen, die jeweiligen Themen in ihrer Komplexität wahrzunehmen, dann nochmal ein Verhältnis zu setzen zur Ordnung des gerechten Friedens, wie ich sie eben auch gesagt hatte, mit diesen verschiedenen Sphären. Und am Ende nochmal so ganz praktische Handlungsvorschläge, will ich jetzt mal nennen, die sich einerseits an Politik, andererseits an Zivilgesellschaft und dann nochmal speziell an die Kirchen wenden. Und das ist so der Aufbau des Ganzen. Und was ich feststelle, ist, wir haben ja auch, sind ja auch im politischen Bereich damit gegangen, haben mit verschiedenen BundespolitikerInnen darüber gesprochen. Und da war ich wirklich fasziniert davon, wie viel Interesse es wirklich daran gab und wie viel theologische Debatte. Das ist mir an anderer Stelle noch nie so begegnet, dass wir natürlich dann auch christlich gebundene PolitikerInnen ins Gespräch gebracht haben über diese Fragen und wir wirklich das Gefühl hatten, okay, die wollen auch irgendwie eine theologische Orientierung haben und finden sie durchaus da drin. Also das ist so der Versuch, den wir damit unternehmen.
Gibt es denn auch Bereiche, wo die Denkschrift vielleicht Gemeinden, kirchlichen Werken oder auch einzelnen ChristInnen etwas zumuten?
Ich glaube, dass diese Denkschrift insgesamt als eine große Zumutung von vielen Menschen empfunden wird. Und das verstehe ich auch, weil sie wirklich nochmal auch eine andere Sprache spricht, als wir sie aus vielen kirchlichen Äußerungen haben. Allerdings würde ich wiederum sagen, nicht unbedingt eine andere Sprache als in vielen Denkschriften. Aber also es ist schon eine Sprache, die wir daher kennen. Aber es ist eben eine, die wirklich die Wirklichkeit, in der wir gerade leben, sehr, sehr ernst nimmt. Und das ist vielen Menschen ein Stück zu weitgehend, weil sie eben sagen, für mich ist Kirche etwas, was eher nochmal so eine andere Sphäre ist und sozusagen eine Hoffnungsbotschaft vor allen Dingen liefert. Und da würde ich eben sagen, ich glaube, dass Hoffnung, also das ist genau die Idee dieser Denkschrift, dass sie Hoffnung stiftet, aber eben dabei die Welt, wie sie ist, sehr ernst nimmt. Und das ist, glaube ich, schon eine gewisse Zumutung.
Die Denkschrift trägt ja den Titel Welt in Unordnung und Konflikte werden ja auch sehr unterschiedlich erlebt, je nachdem, wo man lebt. Wie stark sind denn globale Perspektiven in die Friedensdenkschrift eingeflossen?
Also das kann man als Schwäche sehen oder als Stärke. Ich denke schon, dass es eine Denkschrift ist, die sehr aus einer europäischen und auch nur aus einer deutschen Perspektive eine Verortung liefert. Allerdings natürlich in der Wahrnehmung auch vor allen Dingen unserer internationalen Partner und auch ökumenischer Texte. Also die sind damit hineingeflossen. Aber sie gehen ganz stark, also so war auch dieses Gremium zusammengesetzt, das die Denkschrift geschrieben hat, von einer sehr deutschen Perspektive aus. So, und das kann man durchaus als eine Schwäche sehen. Das würde ich auch, also jeder, der diese Kritik anbringt, das kann ich nachvollziehen. Und es fällt mir auch schwer, dem zu widersprechen. Allerdings würde ich eben sagen, aus einer ökumenischen Perspektive ist das für mich erstmal ein erster Schritt, nämlich eine Selbstverortung. Und ich finde das toll und habe es jetzt übrigens auch von anderen kirchlichen, zum Beispiel skandinavischen Partnern gehört, oh toll, dass ihr sowas habt, dass ihr euch so damit auseinandersetzt, weil das natürlich eine Standortbestimmung ist, mit der man dann auch nochmal in ökumenische Dialoge gehen kann. Und ich glaube, ein rein global ökumenischer Text, der würde auch wiederum den Fragen, die hier Christen und Christinnen haben, nicht in allem gerecht werden. Genauso wie dieser Text jetzt hier nicht unbedingt in, weiß ich nicht, Nigeria wahrscheinlich alle Antworten liefert oder so. Also das heißt, alle Antworten liefert es eh nicht, um das mal in aller Bescheidenheit auch zu sagen. Aber sozusagen, also ich will sagen, die Kontextabhängigkeit, gerade auch von solchen Fragen, die nehmen wir da sicherlich sehr ernst. Und ich kann auch verstehen, dass Leute es finden, es ist sozusagen zu ernst genommen. Aber da würde ich zum Beispiel wirklich selbstbewusst sagen, okay, aber wir haben jetzt eine Möglichkeit, so auch nochmal in ökumenische Gespräche zu gehen. Und es wäre toll, wenn das woanders gibt es ja auch teilweise, aber wenn das sozusagen woanders auch so wäre, weil das, glaube ich, eine eigene Standortbestimmung, um dann nochmal einen gemeinsamen Standort zu finden, eine insgesamt kein ganz doofes Vorgehen ist.
Hat die Arbeit an der Friedensdenkschrift ihren eigenen Blick auf Frieden oder Verantwortung verändert?
Ja, in vielfacher Hinsicht. Also ich will dazu auch nochmal was, ja, vielleicht so persönlich, ein bisschen Persönliches sagen zumindest. Also Ich bin Jahrgang 82, das heißt, ich kann von mir nicht sagen, dass ich in Bonn dabei war und ich bin aus dem Westen. Ich war auch nicht Teil der friedlichen Revolution, als die Gott sei Dank stattfand, war ich 7 Jahre alt. Aber ich bin in eine Welt hineingewachsen, in der man die Hoffnung haben konnte oder in der wir die Hoffnung, glaube ich, hatten, es wird eigentlich immer friedlicher. Ja, also es wird irgendwie immer besser. Und es stimmt auch. Also es ist auch nicht nur ein Gefühl, sondern wir hatten immer weniger Kriegstote. Wir hatten auch tatsächlich sinkende Militärausgaben und die steigen zuletzt wieder extrem, sowohl die Zahl der Kriegstoten als auch die Militärausgaben. Und dabei waren sicherlich eine ganze Menge an Illusionen auch. Und auch das war ein sicherlich irgendwie sehr eurozentrischer Blick. Aber das ist erstmal die Situation, in die, glaube ich, meine Generation hineingewachsen ist. Und man hätte, das muss man, glaube ich, in aller Selbstkritik sagen können, spätestens 2014 mit der Einnahme der Krim gab es eigentlich Krieg in Europa. Und es ist aber relativ erfolgreich gewesen, das zu verdrängen und das sozusagen als nochmal weit weg, ach ja, da im Osten so ungefähr, zu sehen. Und für mich hat schon dieser wirklich völkerrechtswidrige und ganz deutlich auch imperial motivierte Krieg Russlands gegen die Ukraine sehr viel in Bewegung gebracht. Und das, glaube ich, ist etwas, was bei vielen Menschen passiert ist. Nämlich die Frage, was tun wir eigentlich? Es gibt eine ganze Menge, was es zu verteidigen gilt. Nämlich genau das, Freiheit, Pluralität. Wir haben vieles, vieles, wo es uns wahnsinnig gut geht und wo ich sehr froh bin, in einer Demokratie zu leben und als Frau, dass wir jetzt hier als zwei Frauen uns über die wichtigen Themen des Lebens unterhalten dürfen, ist woanders leider nicht so.
Ja.
Ja. So. Das heißt, es gibt eine ganze Menge, wofür es sich lohnt, glaube ich, einzustehen. Und wie das erreicht werden kann, ist sehr unterschiedlich. Das heißt, das hat sich auf jeden Fall getan. Die Frage, dass wir sozusagen, dass Verteidigung ein wichtiger Aspekt von Friedensförderung ist, Verteidigungsfähigkeit, würde ich vor allen Dingen erstmal sagen. So. Das ist das eine. Das andere, was ich wahnsinnig gelernt habe in dieser Zeit, ist, wie biografisch verflochten aber auch die Frage des Friedens für viele ist, wie viel identitätsstiftend sie war. Eben gerade deshalb, weil die friedliche Revolution hat, da haben Leute Unglaubliches geleistet, haben wahnsinnig viel aufs Spiel gesetzt, auch persönlich, wenn wir uns an die Bausoldaten denken. Ja, das ist einfach, das sind biografische Verknüpfungen auch und deshalb ist über Frieden reden immer auch ein persönliches Thema. Und ich glaube, vieles, was wir jetzt auch gerade feststellen an sehr harten Debatten in der Frage, sind auch Identitätsfragen eigentlich letztlich. Das ist eine zweite Sache, die ich gelernt habe. Und das dritte will ich einfach auch nochmal daneben legen, weil ich habe in dieser Zeit jetzt mit sehr vielen Angehörigen der Streitkräfte gesprochen. Und das, was ich da gelernt habe, ist, niemand möchte so sehr Frieden haben wie Menschen, die bei der Bundeswehr arbeiten, weil sie nämlich diejenigen sind, die selber oder deren Kameraden oder wer auch immer dann am Ende ihr Leben aufs Spiel setzen. Und deshalb, das war für mich wirklich auch nochmal ein Learning von einer, ja, also sozusagen Perspektivwechsel, einfach zu hören, ja, wie sehr man natürlich am Frieden interessiert ist. Ja, das ist auch keine Überraschung, aber das hat mich einfach jetzt auch nochmal durch diese Jahre sehr geprägt und das wäre auch etwas, warum ich unbedingt sagen wollen würde, ich möchte bitte keine Bundeswehr haben, auch ohne Christinnen und Christen, weil ich mich glaube, dass wir da auch einiges einzutragen haben.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Liebe Friederike Krippner, ich danke, dass Sie uns ein bisschen mitgenommen haben, dass Sie mich mitgenommen haben in die Tiefen der Denkschrift. Und vielleicht mag ja die eine der andere mal tiefer reinschauen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich und ich freue mich natürlich auch, wenn man die Denkschrift einfach mal liest, weil das, glaube ich, am meisten Erkenntnis in diesen Fragen gibt, die nochmal echt anders sind, als sie auch medial teilweise dargestellt werden.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission. Hat dir die Folge gefallen? Dann abonniere Zeit für Mission, damit du keine Ausgabe verpasst. Und vielleicht erzählst du auch anderen von diesem Podcast oder hinterlass eine Bewertung. So erreichen unsere Themen noch mehr Menschen.